Ich bin ein bisschen höflich, gell? Ich habe mir auch gedacht, vielleicht sollte ich mir ein Beispiel nehmen am christlich-bürgerlichen Wortschatz von Ronald Pofalla. Da ist er heute, ich sage, hey, was wollten ihr schon wieder da? Kann eure Hackfressen nicht mehr sehen? Nein, nein, das Thema ist vom Tisch. Pofalla hat sich entschuldigt. In der Bild-Zeitung ist erledigt. Dabei fiel ganz unter den Tisch, was der eigentliche Skandal war, was der Kanzleramtsminister Pofalla zum Grundgesetz gesagt hat. Ach, hör mir doch mit der Scheiße auf. Hat man da eigentlich irgendwas von seiner Chefin dazu gehört? Nee, ne? Die macht wieder das, was sie am besten kann, sich totstellen. Ja, raten einem ja auch immer Jäger im Wald, wenn man dort einem Bären begegnet, hinlegen und sich totstellen. Scheinbar laufen viele Bären im Kanzleramt in Berlin rum.
Komfort Nummer 296, Guttenbock. Hallo und herzlich willkommen zum 296. Komfort, den ich am heutigen kalten, jetzt gerade nieseligen, aber immer noch nicht stürmischen Freitag, dem 16. Dezember 2011 aufgenommen habe. Jetzt haben wir...
It is 11:29.
Jawohl. Und das Intro kommt aus der 45. Neues aus der Anstaltssendung. Der Pofalla. Aber ja, der Titel nebenbei erklärt sich in Teil, lasst mich lügen, 1. Genau. Den ich heute mal ein bisschen woanders aufnehmen musste, weil die U-Bahn mich nicht dahin gefahren hat, wo ich hin wollte. Deswegen bin ich auch so früh schon wieder fertig. Wundert mich gerade ein bisschen. Aber was ihr hier auf die Ohren kriegt, ist ansonsten wieder die übliche Dreiteilung. Nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech, inklusive Meldungen zum Space und auch der Mafia. Und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach weiterhört, ist dann... Teil 2. Politik, die zweite Hälfte für diese Woche, in der sich ganz klassisch Regierung, Wirtschaft und mehr eingefunden haben. 4 Grad, Broken Cloud-Sieger. Nö. Chillige Greetings. Es könnten allerdings auch 5 sein. Wenn es 4 Grad sind, dann Comfort-Leveln sie wie 0 Grad. Wenn es 5 Grad sind, dann windchillen sie wie 4 Grad. Vor die. Und der Wind macht 17 bis 28 oder 20 km/h aus dem East. Der Sturm ist noch nicht da. Und ich hoffe mal, der bleibt auch noch ein Stückchen weg. Weil mir ist nicht nach Sturm. Oder Regen. Oder und. Von daher trifft sich das auch ganz passend, dass ich jetzt so super früh hier unterwegs bin. Aha. Es regnet angeblich. Na gut. Ja. Also laut Regenradar regnet's. Nö. So, da hätten wir dann mal. Transilvana Koch Merin kriegt nämlich ihren Doktortitel nicht zurück. Ist eine Meldung von Freitagmittag. Die Universität Heidelberg wies nach Prüfungen durch den Promotionsausschuss den Widerspruch der EU-Parlamentarierin gegen den Entzug des Titels zurück. Die Entscheidung sei Koch-Merin gestern mitgeteilt worden, erklärte die Hochschule. Die Hochschule hatte der FDP-Politikerin den Titel entzogen, weil auf rund 80 Seiten ihrer Dissertation 120 Stellen als Plagiate zu klassifizieren seien, wie es zur Begründung hieß. Soweit so übersichtlich. Die Frau hat ihre Dissertation zusammengeklaut. Damit hat sie keinen Doktortitel mehr verdient. Da hat sie widersprochen. Die Uni hat gesagt, wir haben uns das nochmal angeguckt und sind zu demselben Ergebnis gekommen. Völlig unerwarteterweise. Und ja, da hätte die Geschichte enden können. Tut sie aber nicht. Wobei ich jetzt gerade nicht ganz sicher bin, dass ich sie hier drin habe. Doch, habe ich. Okay. So, dann gibt es Röttgetik. Auf der Klimakonferenz im südafrikanischen Durban gibt es noch kurz vor dem Tagungsende noch keine Einigung. Bundesumweltminister Röttgen sagte, der Entwurf für eine Abschlusserklärung sei von den Vorstellungen der Europäischen Union noch deutlich entfernt. Das Papier sehe neben der Fortführung des Kyoto-Protokolls zwar auch einen Fahrplan für die Zeit nach 2020 vor, der auch für die USA und die größeren Schwellenländer gelten solle. Damit sei aber kein rechtlich verbindliches Abkommen gemeint. Bla, 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 bla. Ja, das Stück Papier, worüber sie in dem Moment geredet haben, das gefiel ihm nicht. Der größte Brüller ist, was dann am Ende rausgekommen ist. So, dann gibt's eine Praxform. Die ist dann im Moment von Samstag. Die schwarz-gelbe Koalition will laut Blöd-Zeitung im kommenden Jahr die Praxisgebühr reformieren. Und zwar hatte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr als Idee, ab Frühjahr 2012 Alternativen zur derzeitigen Ausgestaltung zu prüfen. Und was er nämlich haben will, ist 5 Euro pro Arztbesuch. Punkt. nicht mehr 10 Euro pro Quartal, sondern 5 Euro pro Arztbesuch, was dann besonders die Leute trifft, die halt häufiger als einmal im Quartal zum Arzt müssen, was dann doch irgendwie so der eine oder andere ist, insbesondere die mit irgendwelchen chronischen Krankheiten. Und wen es da am meisten trifft, sind dann nämlich die mit chronischen Krankheiten, die sowieso nicht zu viel Geld haben. Also so spontan fallen mir Rentner ein. Spontan fallen mir Hartz-IV-Empfänger ein. Na, oder anders ausgedrückt, das ist dann mal wieder ein, guck mal hier, die Kranken dürfen zahlen. Na, ich meine, dass die FDP irgendwelche solidarischen Konzepte aus dem Fenster tritt, ist ja nichts Überraschendes. Dass sie es so schwungvoll tun, ist auch nicht wirklich überraschend. Dass sie es aber so konsequent schon mit Anlauf machen, ist dann schon nicht mehr nett. Aber hey. Ja, also bis zu 5 Euro murmelt das hier. Ja, ich meine, selbst wenn es 1 Euro ist, egal wie viel es ist, eine Praxisgebühr für jeden Arztbesuch ist völlig sinnfrei. Der größte Brüller ist, dass es auch irgendwie eine Meldung von einem Arztvertreter gab, so von wegen, ja, selbst die jetzige Praxisgebühr hat überhaupt nichts verbessert. Ne, Leute, die zum Arzt gehen müssen, müssen halt zum Arzt gehen. Es bleiben nicht Leute zu Hause. Beziehungsweise die, die zu Hause bleiben, das sind die, die eigentlich gerade zum Arzt müssten, es sich aber nicht leisten können. Ja, weil selbst wenn man dann irgendwie als armer Mensch von der Praxisgebühr befreit wird, weil man zu viel gezahlt hat im Quartal oder im Jahr, hat man unter Umständen das Problem, dass man erstmal das Geld ausgelegt haben muss. Aber ich auch von Krankenversicherungen weiß, die Härtefallvorauszahlung machen. So frei nach dem Motto, man muss halt nur am Anfang des Jahres das Geld irgendwie mal auf den Tisch legen. Und danach ist man automatisch befreit. Gut, muss man das Geld auch erstmal haben, ne? Also von daher, ja. Dann gibt's eine Rösklärung. FDP-Chef Rösler hat den Mitgliederentscheid in seiner Partei für gescheitert erklärt. Zu dem Zeitpunkt, wo der Mitgliederentscheid allerdings noch so weit von am Laufen war, fällt das schon in die Kategorie, was zum Fick macht der Kerl da? Kann der nicht mal seine dumme Fresse halten und einfach mal abwarten? Er kann sich hinterher immer noch hinstellen und verkünden, ja, tut uns leid, das ist leider gescheitert. Aber naja, er hat sich hingestellt, hat das Ding für gescheitert erklärt. Da geht es darum, dass der Europaskeptiker Schäffler im Gegensatz zur FDP-Spitze den ständigen Euro-Rettungsschirm ESM stoppen will. Rösler sagte der Blöd am Sonntag, er gehe davon aus, dass das Quorum von 30% der Parteimitglieder nicht erreicht werde. Nach seinen Angaben gingen bislang 16.000 Stimmen ein. Notwendig sind rund 21.500 gültige Stimmen bis kommenden Dienstag. Warum Rösler am Samstag verkündet, nein, das kann nichts mehr werden, ist eine Frage, die Rösler sich durchaus gefallen lassen darf. Was zum Fick soll das? Stellt er sich um 12 Uhr an einem Wahlsonntag auch hin und sagt, ja, wir haben die Wahl leider verloren. Na, das verlange ich jetzt von ihm. Er hat sich gefälligst bei der nächsten Bundestagswahl um 12 vor die Presse zu begeben und zu verkünden, dass es ihm leid tut, dass seine Partei leider nicht mehr im Bundestag sein wird. Na, also, falls er denn überhaupt noch Parteivorsitzender ist zu dem Zeitpunkt, was im Moment ganz und gar nicht sicher erscheint. Na, so, Heckler und Spind. Habe ich hier bei Fefe geklaut. Wie nennt man das eigentlich, wenn Heckler und Koch den Wahlkreis des für Rüstungsexporte zuständigen parlamentarischen Staatssekretärs 5.000 Euro spendet? Na klar, Altruismus. Irgendwo muss man ja anfangen. Die wichtigere Frage ist doch, wie das überhaupt aufgefallen ist. Im Fall der Spende an die FDP fiel den Ermittlern bei einer Durchsuchungsaktion ein firmeninterner Mailverkehr in die Hände, der die Vermutung nahelegt, dass Heckler und Koch in dem Fall an eine Art von Gegenleistung dachte. Die haben irgendwo Kriminelle durchsucht und fanden dabei zufällig die FDP. Na, sowas. Na, also, Heckler und Koch hat an eine FDP-Pfeife gespendet und, sagen wir mal so, Heckler und Koch hatte zumindest nicht das Problem, dass sie irgendwelche Waffen nicht exportieren hätten dürfen. Zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre. Zufall. Aber sehr, very convenient. Na? So, dann gibt's Nahrungspreise. Verbraucher sind einer Welle von Preiserhöhungen bei Grundnahrungsmitteln ausgesetzt. GfK-Berechnungen zufolge stiegen die Preise dieser Lebensmittel im Einzelhandel im Oktober um 7% im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie der Fokus berichtet. Dies war laut Bericht der stärkste Anstieg seit 2008. Ist das jetzt der Aufschwung XXL? Na, also alles schwingt auf, bis auf die Löhne. Die schwingen ab. Ganz davon abgesehen, Nahrungsmittel, das ist so das, was man dummerweise nicht einsparen kann, weil man dummerweise sich ernähren muss. Und also die Leute, die kein Geld haben, haben jetzt das Problem, dass sie sich Essen nicht mehr leisten können oder nicht mehr so viel Essen leisten können. Ja, hätten wir jetzt eine Bundesregierung, die sich tatsächlich Gedanken darüber machen würde, dass es allen Bürgern wenigstens einigermaßen gut geht, würde die jetzt mal ihren fetten Arsch in Bewegung setzen und mal Dinge tun. Nun haben wir eine schwarz-gelbe Bundesregierung, von daher wird die ihren fetten Arsch genau gar nicht bewegen und überhaupt nichts tun. Besonders betroffen von Preiserhöhungen bei den Grundnahrungsmitteln sind aller Regel Menschen mit geringem Einkommen. Sie müssen anteilig am meisten für Essen und Trinken ausgeben. Teurer geworden sind wegen gestiegener Rohstoffkosten, unter anderem Zucker, Mehl und Kaffee. Ja, der Aufschwarf ist da. Dann gibt's Rösenwind. Der Initiator des Euro-Mitgliederentscheids in der FDP, Schäffler, hatte den Parteivorsitzenden Rösler vorgeworfen, die Basis zu missachten. Völlig berechtigt. Wenn Herr Rösler sich 3 Tage vor Ende des Mitgliederentscheids hinstellt und den für gescheitert erklärt, dann kann der Herr Schäffler sich hinstellen und den Herrn Rösler für gescheitert erklären. Mit genau derselben Begründung. Ach, der wird das schon nicht mehr schaffen. Da hat er sogar recht, der Schäffler, wenn er das täte. Wenn Rösler die Befragung schon 4 Tage, okay, vor dem Ende für gescheitert erkläre, sei das für viele Mitglieder ein Schlag ins Gesicht, sagte Schäffler der Nachrichtenagentur Reuters. Vor allen Dingen, weil man ja 4 Tage vorher durchaus noch die Chance hat, das Stück Papier auszufüllen und in die Post zu geben. Und damit eben genau in dem Moment dann doch noch was zu tun. Also entweder hatte Rösler vor, das Quorum jetzt dann hoch zu pushen, ne, dass jetzt Leute, die sich von dem auf den Schlips getreten fühlen, dann ihren Hintern in die Bewegung setzen. Wo sich mir die Frage aufdrängt, warum Rösler denn eigentlich will, dass sie das Quorum erreichen. Eigentlich müsste es für ihn doch völlig in Ordnung sein, wenn sie das Quorum nicht erreichen. Aber hey, na, also Rösler hat sich so Elefant im Porzellanladenartig verhalten, dass er dann schon den Elefant im Porzellanladen ehrenhalber Preis verdient hat. Der parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion Oppermann wertete Röslers Äußerungen als Zeichen mangelnder politischer Souveränität und Führungsschwäche. Der FDP-Chef hatte gestern erklärt, er gehe davon aus, dass das notwendige Quorum von 30% der Mitglieder bis Dienstag nicht mehr erreicht werde. Ja, wie gesagt, Rösler missachtet. Dann gibt's Röttgubel. Bundesumweltminister Röttgen hat die Beschlüsse des Klimagipfels von Durban als großen, wegweisenden Erfolg bezeichnet. Weil, was ist rausgekommen? Naja, rausgekommen ist, ja, wir werden uns in 2 Jahren nochmal zusammensetzen. Und bis dahin gilt Kyoto weiter. Wie jetzt? Das ist alles? Ja, das ist alles. Sie setzen sich nochmal zusammen. Oder anders ausgedrückt, wieder vertagt. Wie oft wollt ihr euch eigentlich noch vertagen? Bis irgendwann es sowieso viel zu spät ist, Gerüchten zufolge könnte der Zeitpunkt schon längst erreicht sein, dass es ohnehin schon zu spät ist. Man hätte eigentlich in Brokenhagen schon was tun müssen. Na, Brokenhagen vor 2 Jahren haben sie nicht geschafft. Was vor 2 Jahren? Na, also Brokenhagen, jedenfalls haben sie nichts hingekriegt. Hier jetzt Durban haben sie wieder nichts hingekriegt. Ja, ich meine, von mir aus, ihr schafft's eh nicht mehr. Und Röttgen stellt sich hin und jubelt, und das sei ein großer Erfolg. Man habe jetzt das Fundament für ein internationales Klimaschutzabkommen, das erstmals für alle Staaten gelte. Grünen-Fraktionschefin Künast erklärte dagegen in Berlin, die Konferenz habe zwar gezeigt, dass es nun weltweit eine große Mehrheit für den Klimaschutz gebe, dringende Entscheidungen seien aber auf die lange Bank geschoben worden. Und auch Umweltorganisationen kritisierten, dass keine neuen Klimaschutzziele festgelegt worden seien. Die Staatengemeinschaft hatte sich nach zähem Ringen in der vergangenen Nacht darauf verständigt, bis 2015 ein rechtsverbindliches Abkommen zur CO2-Reduzierung auszuhandeln und dieses ab 2020 umzusetzen. Ja, also das klingt mir alles nicht nach zeitnah überhaupt irgendwas tun, sondern es klingt alles mehr nach, ja, schieben wir es mal nochmal auf die Bank. Ja, bis 2015 wollen wir uns geeinigt haben. Ach schön, ich dachte, ihr wolltet euch jetzt schon einigen. Ja, weil dass bis 2015 eine Einigung zustande kommt, das darf auch bezweifelt werden. Ja, aber hey. Ja, und auch USA, Indien und China hätten ihre Beteiligung zugesagt. Zudem wurde grundsätzlich Einigkeit über die Verlängerung des Kyoto-Protokolls erzielt. Darüber hinaus will die Staatengemeinschaft einen Fonds auflegen, um ärmeren Ländern bei der Bewältigung der Folgen des Klimawandels zu helfen. Bla, Absichtserklärungen. Alles nur Absichtserklärungen. Und dass Röttgen da jubelt, das zeigt, dass er irgendwie noch nicht begriffen hat, dass außer ihm niemand jubelt. Ja, das wäre der Moment, wo einem mal was auffallen könnte. So, dann gibt's genau Praxgegen. Der Präsident der Bundesärztekammer Montgomery hat sich nämlich für die Abschaffung der Praxisgebühr ausgesprochen. Sie habe keinerlei Steuerungsfunktion und verursache lediglich höhere Bürokratiekosten, sagte Montgomery der Zeitung Die Welt. Er begrüße es daher, dass die Praxisgebühr jetzt auf den Prüfstand gestellt werden solle. Koalitionspolitiker widersprachen inzwischen Berichten, wonach die Gebühr künftig bei jedem Arztbesuch fällig werden könnte. Es gebe keinerlei Überlegungen, pro Arztbesuch 5 Euro zu verlangen. Nein, weil der Betrag nämlich 4,90 Euro ist. Damit man dann nämlich auch noch mit Kleingeld rumhantieren kann. Ja, also ich meine, hallo, sehr, sehr spezifisches Dementi. Versicherte Unionsfraktionsvize Singhammer, auch ein Sprecher des Gesundheitsministeriums, betonte, man habe noch keine konkreten Vorschläge erarbeitet. Huch, das hättet ihr doch noch gar nicht wissen sollen. Tja. So, stromfrei. Viele energieintensive Betriebe wollen sich von den Stromnetzgebühren befreien lassen. Bis Anfang Dezember gingen beim Wirtschaftsministerium laut Frankfurter Rundschau bereits 159 Anträge auf eine vollständige Befreiung ein. Die Zeitung beruft sich auf die Antwort des Ministeriums auf eine Anfrage der grünen Bundestagsabgeordneten Ingrid Nestler. Laut Bericht liegt die Zahl der Anträge deutlich über den Angaben der Industrieverbände. Diese hätten Ende November von 20 Unternehmen gesprochen. Okay, also von den 20 Unternehmen haben sich 159 gemeldet. Das ist Planübererfüllung, wow. Na, vor allen Dingen, wenn man dann weiß, dass ja die Kosten, die die Unternehmen nicht zahlen müssen, von allen anderen Stromnutzern bezahlt werden dürfen. Also quasi von uns allen. Da fällt mir das schon deutlich auf, dass ich das nicht lustig finde. Ganz und überhaupt gar nicht lustig. Noch nicht mal ansatzweise lustig. Die Industrie versuche mit falschen Zahlen zu manipulieren, sagte Nestler dazu. Für die Verbraucher könne diese Entwicklung noch stärker steigende Strompreise zur Folge haben. Wieso könnte? Das wird so sein, ja. Ist von Montag. Dann, auch am Montag habe ich mir hier reingeklebt, den AFGAP-Zug. Der Abzug der Bundeswehr aus Afghanistan wird wohl zusätzlich Kräfte erfordern. Ja, weil ist ja völlig logisch, wenn wir Leute da rausholen, dann müssen wir erst mehr Leute reintun. Hä? Gucken wir mal, vielleicht gibt es da noch eine Begründung. Geplant sei eine Umzugsunternehmung, sagte Verteidigungsminister Thomas de Maizière der Leipziger Volkszeitung. Vielleicht müsse die Bundeswehr auch den Abzug befreundeter Staaten übernehmen. Wie der Abzug bis Ende 2014 genau organisiert wird, ist noch offen. Deutsche Kampftruppen werden auch darüber hinaus in Afghanistan bleiben. Wie viele Soldaten ist aber noch unklar. Für die weitergeplante Ausbildung von afghanischen Truppen seien nicht die Sanitäter zuständig, sagte de Maizière. Also wir ziehen aber eigentlich nicht ab, dafür brauchen wir aber trotzdem mehr Leute. Ja, nee, ist klar, ist völlig logisch. Leuchtet mir ein. Nein. Was rauchen die da eigentlich? So, dann gibt's den Privatwuff. Unser Bundeswuff ist dann mal in einen Skandal verwickelt. Mal wieder. Ne? Nachdem er ja beim AWD Maschmeyer geurlaubt hat, gibt's hier jetzt Vorwürfe, die in der Blöd rumstanden. Wulff habe in seiner Zeit als niedersächsischer Ministerpräsident ein Darlehen über 500.000 Euro von einer Unternehmersgattin erhalten. Dies habe er 2010 im Landtag verschwiegen. Zuvor soll das Ehepaar Wulff seinen Weihnachtsurlaub in einer Villa des Unternehmers in Florida verbracht haben. Die Landtagsfraktion der Grünen habe dies zum Anlass genommen, Wulff nach seinen geschäftlichen Kontakten zu dem Unternehmer befragen. Und da hat Wulff gesagt, na, wenn ihr mich nur nach dem Unternehmer befragt, dann muss ich ja nicht erwähnen, dass ich von seiner Frau 500.000 Euro zu einem Zinssatz bekommen habe, den ich nirgendwo bekommen hätte. Herr Wulff, Sie wollen uns noch mal irgendwas erzählen von... wie man sich moralisch zu verhalten hätte, ja? Weil das ist ja irgendwie die einzige Aufgabe, die so ein Bundespräsident hat. Repräsentieren. Ein Bundespräsident, der allerdings sich voll in die Scheiße gesetzt hat, hat das mit dem Repräsentieren nicht ganz so einfach. Der letzte Bundespräsident hat übrigens seinen Hut genommen, nachdem er die offizielle Militärlinie verteidigt hat. Also, Herr Wulff, ich wäre dafür, dass Sie sofort Ihre gesamten Vergütungen wieder zurückgeben. Das geht ja mal gar nicht. Den Kredit für den Kauf eines Einfamilienhauses habe Wulff wenige Tage nach der Parlamentsanfrage durch ein Bankdarlehen abgelöst. Also der ist sich keiner Schuld bewusst gewesen, hat dann aber just als er gefragt wurde, ob er mit dem Unternehmer Kontakte hätte, festgestellt, oh, mit der Frau, aber das muss ich ja nicht erwähnen, vielleicht sollte ich das hier beenden. Ja, Dann gibt's nicht PNR-Recht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Das Abkommen zur Weitergabe von Fluggastdaten zwischen der EU und den USA stößt in Deutschland weiter auf Kritik. Bundesinnenvollidiot Friedrich erklärte in Brüssel, man sei nicht zufrieden und könne daher auch nicht zustimmen. Hauptkritikpunkt ist, dass die Daten bis zu 15 Jahre lang von den US-Behörden gespeichert werden sollen. Dazu gehören unter anderem Namen und Adressen sowie Kreditkartennummern. Das Abkommen bedarf der Zustimmung des Europaparlaments. Der Friedrich ist mal ausnahmsweise gegen eine verdachtsunabhängige Speicherung von Daten? Wie kann das? Seit wann das? Das hat er doch noch nie gemacht. Wo kommen wir denn hin? Ist er krank? Und dann gab es auch am Dienstag, ist das glaube ich? Nee, Mittwoch. Mittwoch habe ich mir das reingeklickt. Nee, muss Dienstag gewesen sein. Gab es dann noch den PNR-Schluss. Der Ministerrat hat nämlich das Fluggastdatenabkommen mit den USA gegen den Widerstand Deutschlands verabschiedet. Der Rat teilte mit, die EU-Staaten hätten mehrheitlich dafür gestimmt. Die Vereinbarung muss vom Europäischen Parlament gebilligt werden. Vorgesehen ist die Weitergabe der Daten über Reisende an die US-Sicherheitsbehörden mit dem Ziel der angeblichen Terrorabwehr. Was für ein Terror. Die Daten, zum Beispiel Adressen und Kreditkartennummern, sollen 15 Jahre lang von den US-Behörden aufbewahrt werden. Der europäische Datenschutzbeauftragte Hustings nannte das Abkommen unverhältnismäßig. Und Friedrich hat sich also pro forma dagegen gewandt, aber wahrscheinlich hat er nicht Nein gesagt, sondern sich nur enthalten. Und damit ist das alles dann wieder, ja, passt doch. Dann gibt's Röswurf. FDP-Chef Rösler hat Bundespräsident Wulff gegen den Vorwurf in Schutz genommen, als niedersächsischer Regierungschef den Landtag über einen Privatkredit getäuscht zu haben. Er habe keinen Anlass, an Wulffs Aussagen zu zweifeln, sagte Rösler der Passauer Neuen Presse. Allerdings nehme man für ein Eigenheim gewöhnlich einen Kredit über die Hausbank auf, fügte der Bundeswirtschaftsminister hinzu. Ach, das weiß er schon. Das Bundespräsidialamt hatte nämlich gestern erklärt, Wulff habe wahrheitsgemäß angegeben, keinerlei Geschäftsbeziehungen zu dem Unternehmer Gerkens unterhalten zu haben. Er habe aber 2008 von dessen Frau einen Privatkredit über 500.000 Euro erhalten. Ja, also pro forma hat er die Frage, ob er mit dem Herrn Gerkens eine Geschäftsbeziehung hat, korrekt beantwortet. Aber moralisch ist er auf extrem dünnem Eis unterwegs gewesen. Also noch dünner kann das Eis kaum noch werden. Ich höre es ja schon knacksen. Knacks, knacks. So, dann gab es am 14., das muss jetzt Mittwoch gewesen sein, den Lindtritt. Mitten in der Krise der Liberalen ist Christiane Lindner als FDP-Generalsekretär zurückgetreten. Christian Lindner, bekannt und berühmt dafür, dass er noch bis zum Schluss immer nach Steuersenkungen gebrüllt hat, der ist dann zurückgetreten und hat irgendwas gefaselt von eine Dynamik lostreten, bla bla. In einer persönlichen Erklärung heißt es, er habe seinen Rücktritt in einem persönlichen Gespräch mit Parteichef Philipp Rösler erklärt. Konkrete Gründe nannte er nicht, das Verhältnis zu Rösler galt aber schon seit längerem als angespannt. Lindner war noch von Ex-Parteichef Guido Westerwave in das Amt geholt worden. Seit Monaten liegt die FDP in Umfragen unter der 5%-Hürde. In diesem Jahr ist sie aus mehreren Landtagen geflogen. Und nachdem, also Lindner war ja auch einer von den Verfechtern von Steuersenkung, Steuersenkung, Steuersenkung und ist jetzt zurückgetreten. Die Vermutungen, die ich jetzt schon gehört habe, gehen dahin, dass er damit Rösler den Stuhl abgesägt hat, weil, Rösler hat es jetzt echt kackenschwer, beziehungsweise irgendwie aus der FDP, 10 Uhr, aus der FDP tönte es jetzt schon, ja, Rücktritt wäre ja in Ordnung gewesen, aber es wäre der falsche gewesen. Die wollen irgendwie Rösler loswerden. So, und wenn ich jetzt nicht meine Augentropfen jetzt nehme, dann vergesse ich sie doch wieder. Moment. So, ne? Also Rösler hat jetzt das klitzewinzige Problem, dass ihm jetzt gerade der Generalsekretär abhanden gekommen ist. Und bei der Gelegenheit halt diversen Leuten aufgefallen ist, dass Rösler die völlig falsche Figur ist an der Spitze der Partei. Aber hey. So, dann gab es Klagilvana, weil nämlich die FDP-Europapolitikerin Transsilvana Koch-Merin auf einmal doch Dinge tut. Sie hat ihren fetten Hintern in Bewegung gesetzt, nicht um irgendwie zu arbeiten, nein, um sich vor einem Gericht, steht hier jetzt gerade nicht, vor einem Gericht nämlich gegen die Aberkennung ihres Doktortitels einzusetzen. Und die Begründung sieht wohl danach aus, ich weiß nicht, ob die jetzt schon offiziell ist, aber die Begründung läuft wieder auf das hinaus. Ja, man hätte ja von Anfang an gewusst, dass das gar keine richtige Dissertation gewesen wäre und dass sie eigentlich den Doktortitel gar nicht verdient hätte. Aber wenn sie den dann schon mal hatte, dann kann man ihr den doch nicht mehr wegnehmen, weil doch eh jeder wusste, dass sie das Ding nicht geschrieben haben kann. Also mal ganz davon abgesehen, dass Frau Transsilvana vielleicht einfach mal für die paar tausend Euro, die sie jeden Monat bekommt, ihre Arbeit tun könnte. Und ihre Arbeit heißt, im Europaparlament nicht nur bei den Plenumssitzungen ihren fetten Hintern Platz zu sitzen, sondern auch an den Ausschusssitzungen teilzunehmen, für die sie sich eingetragen hat, dass sie die tun will. Und dann kann sie von mir aus in ihrer Privatzeit gerne irgendwelche Dissertationen zusammen kopieren. Aber, also die Reihenfolge ist irgendwie falsch, ich weiß auch nicht. Na, also wenn sie sich doch mal so um ihren Beruf kümmern würde. So, genau. Dann gibt es auch schon einen neuen Generalsekretär, weil Philipp Rösler hat nämlich Patrick Döring als neuen Generalsekretär der Liberalen vorgestellt. Der 38-jährige Döring hatte Rösler nach etwas Bedenkzeit seine Bereitschaft zugesagt und ist bisher Schatzmeister und stellvertretender FDP-Fraktionsvorsitzender. Und hat jetzt gerade, just nachdem verkündet wurde, dass er neuer Generalsekretär werden soll, ist auch bekannt geworden, dass er übrigens ein Verfahren wegen Fahrerflucht an der Backe hat. Er ist wohl mal beim Autofahren, hat er einem anderen Auto den Außenspiegel abrasiert und will es nicht bemerkt haben. Aber nicht bemerkt haben reicht dummerweise nicht aus, um straffrei davon zu kommen. Von daher hat er jetzt eine Ermittlung gegen sich laufen. Der Immunitätsausschuss des Bundestags wird mutmaßlich seine Immunität in dieser Sache aufheben. Und dann wird man mal sehen müssen, ob der Herr Döring eigentlich überhaupt als Autofahrer geeignet ist. Na, also genau die richtige Figur, um einen Generalsekretär einer Partei abzugeben. Da hat sich also Rösler genau die richtige Pfeife ausgesucht. Popcorn. Ja. So, und dann gibt's hier noch die Verkehrsstopp-Meldung von gestern. Der Bund kann mich bis 2015 wegen des großen Sanierungsbedarfs von Straßen, Schienen und Wasserwegen keine neuen Verkehrsprojekte in Angriff nehmen. Geht aus dem Investitionsrahmenplan hervor, aus dem die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Selbst für Vorhaben, die bereits in Bau seien, fehlten derzeit fast 10 Milliarden Euro. Für die Schiene bedeutet dies, dass für wichtige Pläne wie die bessere Anbindung der Nordseehäfen und der Ausbau des Rhein-Ruhr-Expresses in Nordrhein-Westfalen kein Geld vorhanden sei. Aber Stuttgart 21, ja? Nur noch mal fürs Protokoll, da gehen alleine nach offizieller Planung 4, quietsch, nach nicht offizieller Planung 8, quietsch Milliarden rein. Na? Wir haben also eigentlich gar kein Geld. Und dann wird da so eine Scheiße gebaut. Na? Den größten Bedarf gibt es den Angaben zufolge beim Straßenbau. In diesem Bereich fehlten insgesamt bis zu 6 Milliarden Euro. Ah, einmal Stuttgart 21 und noch ein bisschen. Im Bundeshaushalt sind jährlich insgesamt rund 10 Milliarden Euro für Verkehrsprojekte vorgesehen. So, genau, dann gab es Druckwuff, weil Wuff hat dann nämlich sein bisheriges Schweigen zu einem Privatkredit von 500.000 Euro bedauert. Er erkenne an, dass hier der falsche Eindruck entstehen konnte. Er hat nicht anerkannt, dass seine ausdrückliche Frage nicht korrekt antworten, beziehungsweise nur dem Wortlaut korrekt antworten, vielleicht die falsche Antwort gewesen sein könnte, sondern der Eindruck, der entstanden ist, war falsch. Ja, also das ist kein tut mir leid, sondern das ist ein tut mir leid, dass ihr rausgefunden habt, dass ich gelogen habe. Ja, ja, nicht dem Wortlaut nachgelogen, aber inhaltlich. Es wäre besser gewesen, wenn er auf die Anfrage der niedersächsischen Abgeordneten im Landtag über die konkreten Fragen hinaus auch den privaten Vertrag mit Frau Gerkens erwähnt hätte. Denn in der Sache habe er nichts zu verbergen gehabt. Ja, und warum hat er es dann? Also als Bundespräsident ist der Kerl einfach mal nicht mehr geeignet. Moralische Instanz kann er nicht mehr geben. Moralisch hat er genauso viel Scheiße wie irgendwie Politiker, die zurückgetreten wurden. Also jetzt wäre ein verdammt guter Zeitpunkt, sich mal Gedanken darüber zu machen, wen wir denn als nächsten Bundespräsident haben wollen. Und nein, Gauck qualifiziert sich nicht nochmal. So, Neues aus der Wirtschaft. Da gibt's erstmal die E-Uldenbremse. Der EU-Schwipfel hat sich nämlich grundsätzlich auf einen neuen Haushaltspakt für die Euro-Länder geeinigt. Dazu gehören eine gesetzlich verankerte Schuldenbremse in den Mitgliedstaaten und automatische Strafen für Defizitsünder. Das berichteten EU-Diplomaten in Brüssel. Erst später soll darüber debattiert werden, wie die neuen Regeln vertraglich vereinbart werden. Ist natürlich von Freitag. Und dann ist die EU nämlich doch nicht einig geworden. Kam dann ein paar Stunden später raus, weil eine Änderung der EU-Verträge zur Rettung des EU mit Zustimmung aller 27 Mitgliedstaaten vorerst gescheitert ist. Beim EU-Gipfel in Brüssel konnten sich Frankreich und Deutschland mit diesem Vorhaben nicht gegen den Widerstand der Briten und der Ungarn durchsetzen. Wobei die Ungarn zuletzt sich nicht mehr gewehrt haben und die Briten die einzigen waren, die gesagt haben, Moment, wieso sollen wir eigentlich irgendwas an unseren Verträgen ändern, weil ihr blöden Euro-Staaten da nicht richtig drauf seid. Na, berechtigte Anmerkung, finde ich. Die Forderungen des britischen Premier Cameron seien inakzeptabel gewesen, sagte der französische Präsident Sarkozy heute früh. EU-Ratspräsident Van Rompuy teilte mit, die 17 Staaten der Eurozone und 6 weitere Länder würden jetzt einen separaten Vertrag über eine striktere Haushaltsdisziplin schließen. Na, was dann wieder heißt, sparen koste es, was es wolle. Das Sparen übrigens nichts hilft. Auf die Idee kann eventuell schon mal jemand gekommen sein. Und nicht nur ich. Kommt. Leute, ich bin doch hier nicht der Einzige, der auf die Idee kommt, dass Sparen in einer Krise die dümmste aller Ideen ist. Hallo? Ich habe mir die Idee doch auch nicht selber ausgedacht. Ich meine, so langsam könnte es doch mal irgendwem auffallen. Nein? Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem sehr wichtigen Schritt zur Stabilisierung der Eurozone. Kernpunkte des neuen Vertrags werden eine gesetzlich verankerte Schuldenbremse in allen Eurostaaten und automatische Strafen für Defizitsünder sein. Sie sollen nur noch mit qualifizierter Mehrheit gestoppt werden können. Der künftige dauerhafte Rettungsfonds ESM wird keine Banklizenz erhalten, um sich bei der EZB mit Geld zu versorgen, sondern... Aber ja. Am Sonntag habe ich hier dann noch Händel unzufrieden reingeklebt, weil jetzt ist auch schon dem Einzelhandel aufgefallen, dass das Weihnachtsgeschäft nur schleppend läuft. Die Halbzeitbilanz falle gemischt aus, sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland, Stefan Gent. Auch wenn die Einkaufsmeilen der Metropolen besonders gestern steigende Umsätze verbucht hätten, nicht von mir. Sei der Knoten noch nicht geplatzt. Den großen Ansturm erwartet der HDE für die beiden Wochen vor dem Fest. Da nach dem vierten Advent noch eine ganze Woche für den Einkauf bleibt, erwarten die Händler ein starkes Last-Minute-Geschäft. Na, also ich meine, okay, normalerweise ist es so, dass erst am Ende des Weihnachtsgeschäfts die Einzelhändler dann alle wieder rumheulen, nachdem sie Anfang des Weihnachtsgeschäfts rumtönen, wie großartig doch alles wäre. Hier tönen sie jetzt noch, bevor das Weihnachtsgeschäft eigentlich durch ist, schon, dass es nicht großartig ist. Ja, das könnte am Aufschwaf liegen, der nämlich nirgendwo angekommen ist. So, dann gibt es Stackkauf. Die Deutschen haben im kommenden Jahr zwar mehr Geld, können aber wegen steigender Preise nicht mehr kaufen. Die Gesellschaft für Konsumforschung geht nach einer neuen Studie davon aus, dass die Kaufkraft 2012 stagnieren wird. Durch steigende Löhne und Gehälter in vielen Branchen und mehr Sozialleistungen hätte die Menschen pro Kopf zwar rund 400 Euro mehr zur Verfügung, das Plus werde durch höhere Preise aber fast vollständig aufgezehrt. Die Wachstumschancen für die Wirtschaft hingen damit weiter direkt von der Stimmung und dem Vertrauen der Konsumenten ab, hieß es. Oder anders ausgedrückt, der Aufschwung? Was für ein Aufschwung? Der Aufschwung, das bisschen Aufschwung, was da ist, das wird von der Inflation sofort wieder aufgefressen. Nachdem wir das bisschen Aufschwung, was wir vorher hatten, ja in den letzten Jahren schon durch negative Lohnentwicklung weggefrühstückt haben, wäre jetzt ein verdammt guter Zeitpunkt, um sich mal Gedanken darüber zu machen, wie man denn eigentlich die Binnenwirtschaft fördern könnte, wenn man das denn wollte. Ah, richtig, wir müssen sparen. Da gibt es hier Fiskerkill. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nämlich die Beschlüsse des EU-Gipfels zur Reform der Eurozone als wichtige Weichenstellung bezeichnet. Der Weg zu einer Fiskalunion der Euroländer sei unwiderruflich eingeschlagen, sagte Merkel in einer Regierungserklärung von dem Bundestag. Sie bedauerte, dass sich Großbritannien gegen die notwendigen Vertragsänderungen ausgesprochen hat. Notwendig für wen? Na, das ist ja der singende und springende Punkt, dass da 17 Euro-Länder, aber 27 EU-Länder sitzen und gerade Großbritannien sich ja sowieso in der EU nur begrenzt einbringen will. Ja, ich meine, da muss niemandem wundern, dass die dann nicht irgendwelchen Dreck mitmachen wollen. Ne, so von wegen, ja, und ihr müsst aber euch krank sparen. Ich meine, jeder Staat, der irgendwie genügend Hirn in seiner Führungsriege vereint hätte, hätte auf den Trichter kommen können, dass ein Spardiktat genau dann nämlich nur Probleme bringt. Aber hey. Es stehe aber außer Zweifel, dass Großbritannien auch in Zukunft ein wichtiger Partner in der Europäischen Union sein werde. Ja, ja. Ihr mich auch. So, dann gibt's Sauerleuk, weil nämlich der unter Korruptionsverdacht geratene Duisburger Oberbürgermeister Adolf Sauerland eine rasche Aufklärung der Vorwürfe haben will. Er habe eine absolut weiße Weste, sagte Sauerland vor Beginn eines Kreisparteitags der CDU in Duisburg. Bei den Korruptionsvorwürfen geht es um Parteispenden zweier Unternehmen an die CDU für Sauerlands Wahlkampf in Höhe von 38.000 Euro. Die Ermittler gehen der Vermutung nach, dass das Geld im Zusammenhang mit Bauprojekten geflossen sein könnte. Also Sauerland leugnet. Ja, ich meine, ne... Nur fürs Protokoll. Er will also weder an der Love Parade irgendwas Falsches gemacht haben, noch will er korrupt gewesen sein. Ja, und wenn es ihm danach gewiesen wird, dann ja. Dann gibt es Rust-Teste, weil nämlich in Russland waren ja die Wahlen. Das hatte ich ja im letzten Podcast noch drinnen, so von wegen, wir geben uns nicht mal Mühe zu fälschen. Und jetzt gab es dann auch Proteste. Zahlreiche Menschen haben nämlich gegen das Ergebnis der von Fälschungsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl protestiert. In Wladiwostok demonstrierten etwa 1000 Anhänger und Kommunisten, wie die Agentur Interfax meldete. Moskau bereitet sich unterdessen auf die wahrscheinlich größte Kundgebung von Regierungsgegnern seit mehr als einem Jahrzehnt vor. Ist alles von Samstag. Etwa 30.000 Menschen werden erwartet, blablabla. Also ja, die wollen nicht beschissen werden. Ja, ach, kann ich ja irgendwie verstehen. Dann gibt's Pseudorban bei den Verhandlungen. Die Verhandlungen beim Weltklimagipfel ist Bewegung gekommen. Ja gut, das die Durban-Blub. Gibt's ja noch Durblub. Das, was da rausgekommen ist, das hatten wir aber eigentlich schon. Also ja, es kommt da quasi raus, dass man sich bis 2015 vielleicht mal einigen wollen würde. Oder anders ausgedrückt, nichts. Da gibt's eine Giftschränkung. Die USA werden sich einen zentrales Hinrichtungsgift nach Informationen der Süddeutschen Zeitung in Zukunft nicht mehr in der EU beschaffen können. Vom kommenden Freitag an werde eine Ausfuhr von Thiopental-Natrium nur noch mit der Sondergenehmigung möglich sein, schreibt die Zeitung. Das ist nämlich das Zeug, was in den Giftspritzen drin ist, wo putzigerweise die eine Firma, die das bisher in den USA hergestellt hatte, nicht mehr existiert und sich die USA damit das Zeug, wenn sie Leute weiter umbringen wollen, von woanders rankarren müssen und woanders will denen aber nichts verkaufen und hier die EU konkret auch nicht. So, dann gibt's noch den Braunator, Berlins Justizsenator Braun, der dadurch aufgefallen ist, dass er als Notar noch relativ kürzlich ziemlich wertlose Wohnungseigentumswechsel begutachtet hätte. Und als Justiz- und Verbraucherschutzsenator vielleicht nicht unbedingt die geeignetste aller Figuren ist. Der hat dann am 12., das ist Montag gewesen, hat er dann um seine Entlassung gebeten. Er ist nicht zurückgetreten, sondern er hat um seine Entlassung gebeten, was nichts anderes heißt als mit vollen Bezügen und Übergangsgeld. Na, also die CDU hat da schon wieder voll in die Scheiße gegriffen, aber mit Schwung. Ja, nö, nicht, dass uns das irgendwie überraschen würde, aber ja. Genau, der ist dann zurückgetreten nach knapp 2 Wochen, beziehungsweise ist gerade nicht zurückgetreten. Dann gibt es hier Britik. Töricht nennt der frühere britische Außenminister David Miliband die Entscheidung von Premierminister David Cameron, sich in der Europolitik gegen den Rest der EU zu stellen. Großbritannien könne für die nächsten 20 Jahre in Europa an die Seite gedrängt werden, sagte Miliband dem Sender BBC Radio 4. Es sei das erste Veto in der Geschichte, das nichts stoppe. Cameron will seine Entscheidung heute dem Parlament erklären. Heute wie Montag. Da gibt's Black-Name, weil nämlich Blackwater hatte sich ja schon mal umbenannt, da ist allerdings irgendwie niemand drauf reingefallen, ne? Also irgendwie Xe hatten sie sich genannt. Jetzt haben sie sich nochmal umbenannt, weil Akademie mit einem C vorne und nur einem I hinten und mein FIFA, was für eine dreiste Frechheit, als ob der Laden irgendwas mit Bildung oder Forschung zu tun hätte. Wieso nennen die sich nicht gleich Altruisti oder Brot für Afrika? Ja, reicht schon, reicht schon. So, dann gibt's Kanadioto, weil Kanada ist nämlich aus dem Kyoto-Vertrag ausgetreten und zwar am Montag, nee, Dienstag. Wenige Tage nach dem UNO-Klimagipfel im südafrikanischen Durban hat Kanada angekündigt, das Kyoto-Protokoll nicht mehr zu befolgen. Umweltminister Kent sagte in Ottawa, sein Land werde offiziell von der internationalen Vereinbarung zur Reduzierung der Treibhausgase zurücktreten. Zur Begründung verwies Kent auf die Schwächung des Klimaabkommens und drohende Strafzahlungen für Kanada. Wait, what? Ist mir irgendwie nicht logisch, was das werden soll, wenn es fertig ist. Von gestern gab es dann noch die Meldung, 15 von 16 Bundesländern hätten jetzt den Glücksspielstaatsvertrag unterschrieben. Damit ist er noch nicht in Kraft, ne, weil da müssen die Länderparlamente jetzt alle auch noch nicken, aber die werden wegen parlamentarischer Zwänge sowieso alle nicken. Na, von daher gibt es also überall, außer in Schleswig-Holstein, die ja jetzt schon eine andere Regelung haben, dann demnächst den Glücksspielstaatsvertrag. Soweit ich allerdings weiß, ohne die Zensurforderungen. Von daher, ja. So, und dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es ein Stück Musik, das ist auch schon ein bisschen älter, nämlich stammt aus Sierhagen 2010, Saltatio Mortis mit The Pirates Live. 4 Minuten 53 ist das lang und ist eine von den besseren Aufnahmen davon. Und dann gibt's im Anschluss aus Neues aus der Anstalt Nummer 46, das ist jetzt nicht die neueste, sondern die ein Zurück. Sendung Pelzig, der nämlich keine Banken basht in 4 Minuten 39. So, und ich sag dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Form von Feedback zukommen lassen wollt, könnt ihr zum Beispiel eine E-Mail an compiblog@googlemail.com schreiben, bei Twitter @compod antweeten, mich bei Google Plus erwähnen oder im compiblog.de compod 296 Teil 2 einen Kommentar einstellen. Das sollte ich alles mitkriegen. So, und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Pirates Live von Samu und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
Ich finde es wirklich erstaunlich, dass Bruder Frank an seinem freien Tag auf einem Mittelaltermarkt
hat. Er hat sich auf dem Gesicht geschnitten.
Besonders die Zähne.
Auch die Zähne genauso.
Frank Schüsseln, wirklich.
Ja, so gelb, gell?
Ja. Bruder Frank spielt mir das nächste Lied. Es ist eine Ode an die Piraten, The Pirates.
Aber das nimmt auch immer nicht.
to say. Hey! It's wonderful. To town to spend all our sports, a good time will be. We all go to the court and get drunk over horses. When we're there, they know it's gone. I get around for the town, and by the end for the friends, they deal with the looks of the winches I spend. The money's all gone, it's up to see again.
Also ich mache tatsächlich mal ein wenig in Ethik. Es beschäftigt mich gerade sehr, weil ja zurzeit dauernd auf den Banken herumgeprügelt wird. Bankenbashing, kann man sich schnell viele Freunde machen. Und ich möchte es jetzt eigentlich gerade nicht machen, weil es mir fast ein wenig zu leicht erscheint. Andererseits gibt es ja wieder Anlass dafür, gerade mit diesen schlimmen Fonds, die da auf Nahrungsmittelpreise wetten. Und dann wird das Essen teurer und Menschen müssen verhungern, dass andere dann hier ein paar weniger eine Rendite haben. Und das ist natürlich das Allerletzte. Aber wer steht wieder mal am Pranger des Ganzen? Unsere gute alte Deutsche Bank. Und da muss man jetzt schon mal sagen, bei so Zeug, bei solchen Fonds, wo Menschen verhungern, gibt es immer einen, der sowas anbietet, und es gibt halt auch einen, der sowas kauft. Ja, und ich rätsel jetzt einfach schon, wer von den beiden ist jetzt eigentlich die größere Drecksau? Ja. Und sollte man nicht vielleicht mal die Käufer von solchen Fonds in den Mittelpunkt stellen oder viel besser noch ins Internet stellen mit Namen und Adresse und Telefonnummer, dass man mal anrufen könnte? Weil ich meine, hallo, ne? Das erscheint mir nämlich schon ungerecht, weil diese Käufer bleiben anonym, aber die Bank darf sich verprügeln lassen. Und man muss der Deutschen Bank zugutehalten, sie hat auf den Vorwurf sofort auch reagiert. Josef Ackermann hat wirklich sofort reagiert, das hätte er früher auch nicht gemacht. Er hat sofort gesagt, er wird alle Geschäfte überprüfen, weil er sich auch Sorgen macht, große Sorgen. Und er hat wortwörtlich gesagt, kein Geschäft ist es wert, den guten Ruf der Deutschen Bank aufs Spiel zu setzen. Ja? Und ich meine, dass er glaubt, dass er einen guten Ruf hätte, da könnte ich mich ja schon wegschmeißen. Gell? Also, ja, das ist drollig, gell? Aber Gott sei Dank Gott sei Dank begeht er diesen Denkfehler und geht von einem Irrtum aus, weil auf die Weise passiert ja was. Und ich meine, wenn er nur um seinen guten Ruf kämpft und der Hungernde hat auch was davon, dann ist es doch wirklich eine Win-Win-Situation. Nein, ich möchte auch sagen, bei der Deutschen Bank kein Bankenbashing, auch nicht auf die Deutsche Bank. Und ich habe da Hoffnung. Ich glaube an einen Bewusstseinswandel, weil die Deutsche Bank, die kriegt, ich meine, das ist das mächtigste Geldinstitut überhaupt, also fast von der Welt, also eins der ganz großen Mächtigen. Und die bekommen ja nächstes Jahr 2 neue Chefs. Und mein großer Hoffnungsträger des nächsten Jahres, das ist einer von den Chefs, das ist der hier. Ja? Das wird einer der mächtigsten Menschen. Anshu Jain heißt er, 48 Jahre und schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich bei der Deutschen Bank tätig. Aber total unbekannt, gell? Sie kennen den auch nicht. Ist total unbekannt. Das macht er nicht. Ne? Und er ist 48 Jahre alt und wie gesagt, er mag keine Öffentlichkeit. Es ist übrigens ein Inder, gell? Ein Geldinder. Ne? Er spricht allerdings kein Deutsch. Ja? Also der Chef der Deutschen Bank, er spricht kein Deutsch. Ja, das ist auch, gell? Ich wäre ja eigentlich schon mal für Sprachtests. Ne? Also, ja, einfach so als Integrations- und außerdem überlegen Sie mal, wir beschimpfen den in Zukunft und dann versteht er uns gar nicht. Und, aber gut, er lebt ja in London und da versteht er eh nichts. Er lebt ja, der Chef der Deutschen Bank spricht kein Deutsch und lebt in London. Was ich aber an diesem mächtigen Mann viel interessanter finde, das ist seine Religion. Er ist wirklich ein religiöser Asket. Ja, wirklich ein religiöser Asket. Er ist Jainist. Das ist eine der ältesten Religionen der Welt. Der Jainismus hat in Indien 5 Millionen Anhänger. Und es ist eine ganz, ganz extrem sympathische Religion. Die haben keinen Gott und keinen Stellvertreter und keine roten Schlappen und den ganzen Blunder. Ja? Nein, da glaubt jeder sozusagen auf eigene Rechnung. Und das macht ihn mir wirklich sehr sympathisch. Ja? Das wird ihm jetzt gar nicht gefallen, dass ich ihn so ausführlich zeige, verstehen Sie? Wenn er das wüsste, wird er Pickel kriegen. Ne? Aber er lebt ja in London und versteht eh nichts. Und wie ernst er seine Religion nimmt, ein religiöser Banker, das unterscheidet ihn ja wahrscheinlich von den anderen, wie ernst ihm seine Religion ist, er ist Vegetarier, er isst kein Fleisch, das dürfe er nicht, keine Gewalt, extreme Gewaltlosigkeit, finde ich total klasse. Und er muss, wegen seiner Religion, muss er immer ehrlich und wahrhaftig sein. Das finde ich auch sehr schön. Und er trinkt kein Alkohol, kein Tropfen Alkohol, aus religiösen Gründen. Und zum Beispiel sowas, Ehebruch und sowas, ist total verboten, Ehebruch. Kann er denn machen, ist ja auch klar, sonst wäre er ja Außendienstler bei der Hamburg-Mannheimer. Ne? Und außerdem, in seiner Religion, im Jainismus, finde ich auch interessant, in seiner Religion soll man nicht immer an Geld denken. Das finde ich eigentlich auch klasse. Und wissen Sie, was ihm extremst, also absolut, absolut top extremst verboten ist? Das ist Diebstahl. Also ich fasse jetzt noch mal kurz zusammen. Der Chef der Deutschen Bank spricht kein Deutsch, muss immer wahrhaftig sein, soll nicht dauernd an Geld denken und dürfe nicht stehlen. Ja.